Ein Thema ist Herausforderung und die Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Ich will also weniger darüber sprechen, welche Strategien wir verfolgen können, um Klimaproduktion oder klimaschädigende Einflüsse der Landwirtschaft zu reduzieren. Das ist nicht mein Thema. Das wäre ein Vortrag für sich, vielleicht auch sogar relativ spannend. Es ist schade, dass wir uns nicht direkt sehen können. Wir müssen das über das Webinar machen. Das könnte den Vorteil haben, dass jeder zwei Sachen parallel machen kann. Das können allerdings nur Frauen. Und Männern würde ich davon dringend abraten. Deswegen jetzt die Konzentration auf den Vortrag. Der Marc Zebisch, der einen super Vortrag gehalten hat, Glückwunsch dafür, hat schon gesagt, was Klima ist. Ich will es trotzdem nochmal aufgreifen, zumindest ganz kurz, weil für uns das Stallklima als Thema das Wichtige ist. Dann werde ich auch kurz das aufgreifen, was Marc Zebisch schon gesprochen hat, nämlich wo sind wir denn als Milchviehhalter vor allem im Berglandwirtschaftsbereich, kommt natürlich noch das Schaf, die Ziege dazu, an den Auswirkungen des Klimawandels und an den Veränderungen beteiligt. Aber der Schwerpunkt soll natürlich sein, was haben wir für Effekte zu ertragen durch den Klimawandel und wie können wir uns an denselbigen anpassen. Marc hat schon gesagt, Wetter ist die Veränderung, die täglich stattfindet von Temperatur, von Luftdruck, von Feuchtigkeit, von Luftbewegung, Sonnenscheindauer und Bewölkung. Und Klima ist das, was eben über einen längeren Zeitraum an Wetter in einer Region sich abspielt. Und aus dieser Definition leitet sich dann auch gleich die Definition ab, was ist eigentlich das Stallklima? Das ist ja das, was den direkten Effekt auf unser Tier hat. Und deswegen ist das das, was uns am meisten trifft. Wir nennen das auch das Mikroklima. Das ist eben die Gesamtheit der Beschaffenheit der Luft. Und zwar der physikalischen wie auch der chemischen. Das heißt im Klartext der Temperatur, der Luftfeuchte, der Schadgase, die hängen alle miteinander zusammen, der Luftbewegung und der Strahlung. Jetzt komme ich ganz kurz dazu, und das will ich wirklich kurz halten, aber ich glaube, die Diskussion hat auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir uns das als Landwirte verinnerlichen, wo sind wir eigentlich beteiligt, in welchem Maße sind wir beteiligt an der Entstehung von Treibhausgasen, die der Marc Zebisch so schön beschrieben hat. Es gibt sehr unterschiedliche Berechnungen. Die meisten sagen, Abholzung und Landwirtschaft machen so ungefähr 24% der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Was für uns vielleicht ein bisschen abstrakt ist, was interessanter für uns ist, ist die Frage, wie sind wir mit den einzelnen Tierarten an der Entstehung von Treibhausgasen beteiligt? Und Marc Zebisch hat schon gesagt, das Methan ist ein wichtiges Treibhausgas und deswegen schneiden wir in dem Bereich der Wiederkäuer, was diese Gesamtproduktion angeht, doch deutlich schlechter ab, wie ihr das hier sehen könnt, als die Tiere mit einhöhligem Magen, die bekannterweise kein Methan erzeugen. Das sind also Schweine, das sind das Mastgeflügel und das ist das Geflügel insgesamt, also insgesamt auch die Legehenne. Wichtig ist es, glaube ich, immer, und vielleicht noch wichtiger sogar, zu schauen, was erzeugen wir denn pro Produkt. Das heißt, wir müssen es auf die Produkteinheit beziehen. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Und die nächste Folie versucht das. Die schaut also nicht absolute Zahlen an, sondern die vergleicht, was erzeugt denn eigentlich ein Tier pro Kilogramm erzeugtes Eiweiß. Und aufgrund der Tatsache, dass wir mit Wiederkäuern es zu tun haben, schneiden wir bei der Erzeugung von Rindfleisch, von Schaf- und Ziegenfleisch doch deutlich schlechter ab als das Schwein und das Huhn. Am besten, wenn man das auf das Kilo Eiweiß bezieht, würde eigentlich die Legehenne abschneiden über die Erzeugung von Ei. Wenn man die Folie mal genauer betrachtet, dann sieht man einen relativ wichtigen Punkt und dann seht ihr, dass die Variation eigentlich so der Messungen in dem Bereich der Monokaster relativ eng ist. Wenn wir dagegen beim Rindfleisch anschauen, dann sehen wir, da gibt es eine riesen Variation in den Betrieben. Das will ich nur gerade erwähnen, weil ich damit sagen will, wir können schon auf der landwirtschaftlichen Ebene was bewegen. Aber es will eher in Richtung einer Intensivierung hingehen, das muss man ehrlicherweise sagen. Die schneiden nämlich im Schnitt besser ab als die eher extensiven Systeme. Jetzt erzeugen wir auch Milch, deswegen noch ein Blick auf die Milch. Da sehen wir, dass wir über die Kuhmilch besser abschneiden als die Schaf- und Ziegenmilch. Das hat was mit der höheren Leistung zu tun. Und vorhin kam die Frage, ob wir uns verändert haben bezüglich der Entstehung von Emissionen aus der Landwirtschaft. Produktbezogen muss man sagen, sind wir in Südtirol sicher besser geworden. Aufgrund der Leistungssteigerung bei den Milchkühen. Also ich glaube, dass wir heute, ich denke, bin mir relativ sicher, dass wir heute pro Kilogramm erzeugte Milch weniger Treibhausgas erzeugen. Wenn man diese Zahlen sieht, muss man sagen, jetzt ziehen wir uns alle den schwarzen Anzug an und gehen in Trauer als Landwirt. Ich würde sagen, nein, das darf nicht sein. Denn wir haben natürlich Funktionen, die wir mit unseren Wiederkäuern vor allem erfüllen. Und da schneiden wir einfach besser ab als der Monogaster, der in direkter Ernährungskonkurrenz natürlich zu dem steht, was wir als Menschen konsumieren können, zum Beispiel Getreideversorgung. Wir aber mit dem Wiederkäuer können Grünlandflächen nutzen. Wir mit dem Wiederkäuer tragen einmalig zur Sicherung einer spezifischen Biodiversität bei. Und das ist das Besondere natürlich der Berglandwirtschaft, dass wir eine Futtergrundlage mit den Tieren nutzen, die kein anderer nutzen kann. Zweitens, wir fördern, das ist angesprochen worden, auch von Herbert Dorfner, natürlich Bodenfruchtbarkeit und Bindung von und Speicherung von Kohlenstoff und Humus. Das hat durchaus positive Effekte. Wir tragen natürlich zum Erhalt der einmaligen Kulturlandschaft bei. Die hat für uns einen hohen Stellenwert, nicht nur wegen des Tourismus, sondern für jeden Menschen, der hier und woanders lebt. Und last not least, das darf man nie vergessen, wir erzeugen ja ein Produkt, das von Menschen versorgt wird. Das vergisst man. Also man kann den Wiederkäuer nicht reduzieren und soll ihn nicht reduzieren. Man muss auch die positiven Aspekte, die Funktion in der Summe sehen. Und deswegen glaube ich, können wir mit breiter Brust zu dem stehen, was wir da tun. Wir haben eine Reihe von anderen Dingen, glaube ich, an denen wir zunächst auch mal drehen müssen, wo wir zur Reduktion, jeder zur Reduktion von Emissionen beiträgt. Jetzt komme ich eigentlich zum Thema des Vortrags, nämlich zu den Auswirkungen des Klimas auf das Milchvieh selbst. Und da hole ich ein bisschen aus und nenne zunächst mal ganz allgemein zwei Dinge. Wir haben einmal direkte Effekte des Klimas und wir bezeichnen das, was sich da abspielt auf das Tier, als Hitzestress. Und dieser Hitzestress, der wirkt sich direkt aus auf die Leistungsmerkmale. Das wäre bei uns vor allem eben die Menge der Milch, also die Milchleistung, aber in starkem Maße auch auf die sogenannten funktionalen Merkmale, zum Beispiel auf die Gesundheit der Tiere, die da im Stall stehen. Und das hat einen wesentlichen Hintergrund dadurch, dass steigende Temperaturen massive Veränderungen auch des Immun- und Hormonsystems der Tiere mit sich bringen. Wir sehen also massive Veränderungen der Immunabwehr, der Abwehr, körpereigenen Abwehr des Tieres. Wir sehen massive Veränderungen, aber auch in anderen Dingen, wie zum Beispiel im Fressverhalten. Eine klare Tendenz hin zu Kraftfutter, weniger Grundfutter, mit den Problemen der Pansenübersäuerung, mit Problemen des Verlust von Körpergewicht und oder der Mobilisierung von Fettgewebe. Und wir sehen so Dinge, das habe ich als Beispiel angenommen, weil das viele kennen, die Erhöhung der Zellzahlen an heißen Tagen im Sommer. Viele werden diese Grafik kennen und das ist eine Grafik, die wir jedes Jahr sehen in allen Regionen, nämlich dort, wo der Sommer natürlich in die Monate Juli, August fällt, ein Anstieg der Euterentzündung bei unseren Milchkühen. Das hat was mit Temperatur zu tun, da gibt es den indirekten Effekt, dass natürlich auch Bakterien die höheren Temperaturen gerne mögen in der Einstreu. Das sind also Phänomene, die auftreten und die dann noch stärker auftreten, wenn die Temperaturen im Sommer noch extremer sind, als sie unter Normalbedingungen sind. Der zweite Punkt, den wir sehen müssen, das sind die sogenannten indirekten Effekte. Auch die sind angesprochen worden, das Auftreten von Pathogenen. Also es ist nicht nur so, dass der Obstbau darunter leidet, sondern wir natürlich gleichermaßen. Es treten neue Pathogene auf, es treten neue Vektoren auf. Die Blauzunge ist vielen noch in Erinnerung, die wir vorher nicht gesehen haben. Es wandern also Krankheitsvektoren ein. Das sind nicht nur Zecken, das sind Stechmücken beispielsweise, die uns Krankheiten bringen, die wir vorher nicht hatten und die wir bekämpfen müssen. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist das, was sich im Bereich Futter abspielt. Das ist aus meiner Sicht einer der zentralen Probleme, mit denen wir konfrontiert werden. Ja, da gibt es positive Effekte. Die positiven Effekte werden sicher sein, dass wir längere Weidezeiten haben. Das heißt, wir können zum Beispiel früher auf die Alp, wir können länger auf der Alp sein. Aber wir werden auch Probleme haben, die Qualitäten aufgrund der kurzen Wetterfenster, die wir haben, die Mengen zu produzieren, die wir heute brauchen. Aber das Wichtigste, und das ist ein Appell an die Politik, wird sicher sein, was angesprochen ist, dass wir eben in den Berggebieten, dort wo wir Grünland haben, erleben werden, dass andere Kulturen einwandern. Ich habe gar kein Problem mit dem Apfel, ich esse gerne Apfel, aber wir müssen nüchtern sehen, der Apfel hat eine andere Wertschöpfung als das Grünland. Das heißt also, wenn wir dem Markt den freien Lauf lassen, werden wir erleben, dass Berglandwirtschaft, das Grünland von Apfel ersetzt wird. Wir müssen uns überlegen, ob wir das wollen. Ich habe kein Problem mit dem Apfel. Aber das wird eine Aufgabe der Politik sein, möglicherweise Steuern einzugreifen. Wir sehen das schon in einigen Regionen Südtirols. Wir können mit dem Grünland nicht mit dem Apfel konkurrieren. Wollen wir den Apfel überall, ja oder nein? Das ist eine Frage, die die Politik vielleicht beantworten muss. Das heißt also, diese Faktoren wirken auf Leistung, Gesundheit und Fruchtbarkeit ein und damit direkt auch auf den ökonomischen, den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes. In welchem Maße die einwirken, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt natürlich von der Genetik des Tieres, aber sehr stark von dem Produktionsniveau. Umso höher die Produktion ist, umso höher die Milcherzeugung ist, umso mehr Wärme erzeugt das Tier, umso stärker ist das Tier von Hitzestress betroffen. Das heißt, umso hochleistender wir sind in unseren Betrieben, umso stärker werden wir von Klimawandel bzw. von Hitzestress, der ja schon Fakt ist, auch wenn man an den Klimawandel nicht glauben mag, der ist ja Fakt, werden wir betroffen. Das hängt natürlich auch von der Länge der Exposition ab, das heißt, wie lang sind Heißwetterperioden beispielsweise, und es hängt sehr stark natürlich auch davon ab, in welchem Zustand das Tier ist. Ist es beispielsweise tragend oder nicht? Es ist wichtig für uns Landwirte, dass wir einen Kopf haben. Es geht nicht nur um Temperatur, es geht um die Kombination dieser Faktoren, um die Luftfeuchtigkeit, um Wind, um Luftbewegung und um Sonneneinstrahlung. Deswegen, wenn ich die Effekte messen will, die höhere Temperaturen, das ist ja eigentlich die wichtige Frage für uns, wie wirkt sich das eigentlich aus? Wenn ich die messen will, dann muss ich diese Faktoren, die ich da habe, miteinander kombinieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das zu kombinieren. Der bekannteste ist der Index, der sich aus Temperatur und Luftfeuchte zusammensetzt. Das ist also der, den wir am häufigsten heute benutzen, um die Effekte auf das Tier zu beschreiben. Warum nehmen wir den, obwohl ja so Dinge wie Wind, wie Luftbewegung, Sonne weg sind? Weil wir das am einfachsten messen können. So banal ist die Antwort. Für diese Temperaturfeuchteindizes haben wir in verschiedenen Regionen, das werde ich gleich zeigen, Werte festgelegt und Werte gemessen, ab denen wir sagen, jetzt gibt es einen Effekt tatsächlich auf das Tier. Im Sinne einer reduzierten Futteraufnahme, im Sinne einer reduzierten Leistung. Das heißt, wenn wir diese Schwellenwerte überschreiten, dann passiert das, was für das Tier eben negative Effekte hat, nämlich es hat Probleme, die Körpertemperatur in einem bestimmten Bereich zu halten, der für den Säuger, für die Kuh, wie auch für den Menschen normal ist. Das heißt, er muss mehr und mehr Energie aufwenden, um Thermoregulation zu betreiben, um nicht aus diesem Temperaturfenster zu kommen. Und das bedeutet den Einbruch im Bereich von Leistungen, das bedeutet Gesundheitsprobleme, je nachdem, wie massiv wir belastet sind. Denn die Kuh hat die Fähigkeit und die Notwendigkeit, ihre Körpertemperatur in diesem bestimmten Fenster zu halten. Wir nennen das Homeothermie. Dazu sind wir auch glücklicherweise in der Lage, ansonsten könnten wir nicht überleben. In einem bestimmten Fenster, das ist hier dieser Balken, den nennen wir die sogenannte thermoneutrale Zone, in diesem Temperaturfenster müssen wir keine zusätzlichen Energien aufwenden, um bei unseren 37,8 Grad, 37,2 Grad Celsius zu bleiben. Wenn die äußere Temperatur unter diesen Bereich fällt, wir nennen das Kältestress, auch das spielt eine Rolle, bei der hochleistenden Milchkuh deutlich weniger als bei manchen anderen Tieren, muss das Tier Energie aufwenden, um die Temperatur zu halten, zum Beispiel Muskelzittern. Wenn wir über diese Grenze gehen, das sehen wir, das ist der obere kritische Bereich, müssen wir wiederum eine andere Form von Energie aufwenden, um diese Temperatur loszuwerden. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese überschüssige Wärme abgeben? Und üblicherweise bei der Kuh, die falsche Richtung, üblicherweise bei der Kuh kennen wir 5 Wege. Der erste Weg ist, diese überschüssige Temperatur auf Oberflächen zu übertragen, die in der Temperatur niedriger sind als die eigene Körpertemperatur. Das heißt, umso größer die Temperaturdifferenz ist, umso leichter wird es dem Tier gelingen, die überschüssige Wärme abzugeben. Das heißt, das Tier wird sich zum Beispiel eher in heißen Tagen auf die Matte legen, als in die Tiefbox, auf die Stroheinstreu, weil dort Wärmeabgabe schlechter möglich ist. Das spielt bei der Kuh durchaus eine wichtige Rolle, die Differenz zwischen der Temperatur des Liegebereichs und diese Form der Wärmeabgabe. Die zweite Form der Wärmeabgabe ist an die umgebende Luft. Jetzt können wir uns schon vorstellen, warum jetzt hier die Faktoren Luftbewegung und Luftfeuchte eine wichtige Rolle spielen. Der größte Teil wird über das Schwitzen abgegeben an Wärme. Das heißt, wenn die Temperatur im umgebenden Bereich, das ist hier ein Bild aus Tschechien, im umgebenden Bereich niedrig liegt, dann fällt es uns leichter, Temperatur abzugeben. Wenn der umgebende Bereich hoch an Temperatur und hoch an Luftfeuchte ist, das ist ein Bild aus den Tropen, dann ist es extrem schwierig für das Tier, überschüssige Wärme abzugeben und es wird extrem leiden. Der dritte Weg ist die Strahlung an Oberflächen zum Beispiel, die kühler sind als die Körpertemperatur ist, spielt eine untergeordnete Rolle beim Milchvieh und die zentrale Form ist die eben angesprochene Form der Wasserverdunstung. Natürlich scheidet die Kuh vor allem über die Milch erhebliche Mengen an Wärme ab. Die Milch ist ja warm, wenn sie abgegeben wird. Der entscheidende Punkt zur Thermoregulation, zur Erhaltung der Körpertemperatur ist die Abgabe über die Wasserverdunstung. Das gilt übrigens auch für den Menschen, auch bei uns ist es der wichtigste Faktor. Wann werden Temperaturen, Luftfeuchten kritisch? Ich habe das eben gesagt und das kann man in diesen THI-Schwellenwerten ausdrücken. Und was ihr hier seht, ist auf der linken Seite eine Angabe der Temperaturen, der Außentemperatur von 0 bis 32 Grad beispielsweise und der relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 90. Üblicherweise liegen an den Stellen irgendwo in dem Bereich von 50 bis 70%, eigentlich so um die 60%. Wir sehen bei Temperaturen bis zu 12 Grad für die Kuh und bis zu einer Luftfeuchtigkeit, die dann auch sehr hoch sein dürfte, was bei uns eigentlich nie eintrifft, es sei denn, ihr sprüht die Kuh mit dem Schlauch ab, haben wir eigentlich keinen Stress, keinen Hitzestress. Wir sehen, dass der milde Stress beginnt schon ab Temperaturen von 16 Grad in Abhängigkeit der Leistung der Kuh. Der moderate Stress ab Temperaturen von 24 Grad in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Wie sieht das in der Realität aus? Ich zeige euch mal, was wir beispielsweise mal in zwei Außenklimastellen gemessen haben. Das sind Ställe in Deutschland gewesen, im Norden Deutschlands. Und was ihr seht, das sind die Messungen der Temperatur im Außenbereich von Juni bis etwa September. Und wir sehen also den typischen Verlauf im Außenbereich mit extremen Schwankungen in diesem Jahr, das ist schon etwa 10 Jahre her, lagen die Außentemperatur maximal bei 26 Grad. Ich lege jetzt mal darüber die Verläufe der Temperatur in den Ställen und wir sehen, dass das typische natürlich eines Außenklimastalls, wir haben in den Ställen den gleichen Temperaturverlauf wie in den Außenställen. Bezogen auf die THI-Werte, was bedeutet das für diese Stelle hier? Wir haben THI-Werte von über 70 erreicht, nicht wenige. Da wird im Schnitt die Trockensubstanzaufnahme um 0,1 Kilo reduziert und die Leistung um 0,2 Kilo. Für diese Stelle, die wir untersucht haben, hat das bedeutet, je nach Kuh, je nach Leistung, ein Verlust an Milch in dieser Sommerperiode von 50 bis etwa 200 Kilogramm. Das ist schon mal eine Zahl, wenn man da 200 Kühe im Stall hat, ist das eine Zahl und dann lohnt es sich darüber nachzudenken, mit welchen Maßnahmen kann ich denn diese Spitzen im Stall möglicherweise kappen. Und damit komme ich zu den Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, wie kann ich diese Spitzen kappen in den Ställen, um idealerweise diese Verluste, die ich erleide, unter Hitzestress zu vermeiden. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene der Zucht. Und das spielt schon eine wichtige Rolle. In den USA gibt es Zuchtwerte für Hitzestressresistenz für Bullen, bei uns bisher noch nicht. Wir wollen auch darauf nicht weiter eingehen. Die Erblichkeiten sind relativ gut. Für uns kommen zunächst einmal Veränderungen im Bereich der Produktionsverfahren in Frage. Für uns kommen mögliche Anpassungen im Bereich des Fruchtbarkeitsmanagements in Frage. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Und die zweite Ebene der Anpassung, das ist die Gesundheitsvorsorge, das ist die Anpassung im Bereich des Grundfutters, inklusive Einbringung, inklusive Trocknung, inklusive Lagerung und es sind Maßnahmen der Fütterung. Ich werde da ein paar Beispiele gleich in wenigen Sekunden zeigen. Auf diese vier will ich mich ein bisschen aus Zeitgründen konzentrieren und weil sie vielleicht auch die besten Möglichkeiten für uns hier im Berggebiet und die schnellsten Möglichkeiten bieten können. Das Ziel bei den Haltungsverfahren wäre, das Stallklima zu optimieren. Das heißt also, Stallklima so zu optimieren, dass wir diesen Hitzestress kappen, dass wir nicht unter Hitzestress bzw. die Kühe leiden. Da gibt es also die einfachen Möglichkeiten wie Ventilatoren. Es gibt Sprenkler und Duschen. Es gibt die ideale Reflexion der Stalloberfläche durch Anstriche. Es gibt den breiten Dachüberstand zur Beschattung der Außenwände. Es gibt die Befeuchtung der Dachoberfläche, die Dachkühlung. Es gibt die Optimierung der Isolierung und es gibt natürlich auch die Anpassung der Besatzdichten. Das heißt vor allem in den Sommermonaten ist darauf zu achten, dass wir keine Überbelegung in den Ställen haben und natürlich jede Kuh zusätzlich zur Temperatur im Stall beiträgt. Es gibt also eine Reihe von Dingen, die wir machen können und sicherlich die effizientesten und auch relativ einfachsten, natürlich vor allem im Laufstall umzusetzen, ist die Besprühung und Belüftung. Das heißt, das Ziel ist die regelmäßige Besprühung der Kühe und dann unter Nutzung auch der Ventilatoren die Ausnutzung der Verdunstungskühlen. Das heißt, über die Oberfläche der Kuh wird das Wasser verdunstet und gleichzeitig wird dadurch die Kühlung des Körpers durchgeführt. Das sind Systeme, die es schon seit 30, 40 Jahren in Israel, in den USA, vor allem in den Südstaaten gibt. Das sind Systeme, die es mittlerweile in Deutschland in fast jedem Laufstall gibt. Und das wird etwas sein, was wir für Südtirol früher oder später zumindest in den Laufstellen brauchen, überdenken müssen. Zumindest die Ventilatoren, die in Reihe geschaltet sind, können erheblich dazu beitragen, dass Luftumwälzungen stattfinden, dass warme Temperatur aus dem Stall transportiert wird. Andere Lösungen sind die gekühlten Wasserbetten, die es mittlerweile gibt, oder relativ einfache Lösungen wie diese Tunnelbelüftung, die ich ja schon mal gezeigt habe in einer anderen Tagung. Ich will mal sehen, ob der Film hier läuft. Was ihr jetzt seht, ist hier oben ein Rohr oder ein aus Plastik bestehender Tunnel, der hier eingezogen ist in einen Maststall. Das ist also ein Maststall für Fleckviehbullen, den ihr hier seht, die auch relativ eng aufgestallt sind. Das ist ein Bild aus Deutschland. Wir sehen, jetzt kommt die frische Luft rein. Es kommt jetzt ein Kühlungseffekt und ihr müsst euch jetzt mal anschauen, was die Tiere machen. Das ist unglaublich, der Effekt, als hätten die das erste Mal in ihrem Leben sowas wie Luft gesehen oder Luft gefühlt. Diese Kühlung wirkt sich sofort positiv auf das Tier, auf das Verhalten auch des Tieres aus. Also wir sehen jetzt gleich nochmal ein Bild hier. Der Kerl hat überhaupt noch nie Luft gekriegt in seinem Leben. Der freut sich. Es ist ein relativ einfaches System, das man, wie wir jetzt im nächsten Bild sehen, auch relativ einfach in Anbindestelle einführen kann. Mit extremen Effekten, nicht nur auf Luftqualitäten, damit meine ich zum Beispiel die Keimbelastung, sondern vor allem Kühlungseffekte in den Sommermonaten. Billige Variante mit großen Effekten, die uns eine der Möglichkeiten der Anpassung zeigt. Ich möchte einen anderen Punkt aufgreifen, das Management. Da hat sich eingebürgert, Südstaaten, USA, Israel wird schon lange zum Beispiel in den kühlen Zeiten am Abend gefüttert. Das heißt also, um die Futteraufnahme möglichst hochzuhalten, wird der Nachtfutter vorgelegt. Das hat erheblich positive Effekte. Aber es gibt auch Anpassungen zum Beispiel im Bereich des Managements der Fortpflanzung. Das heißt, die Fortpflanzung so zu steuern, dass idealerweise die Laktationsspitze nicht auf die heißesten Monate fällt. Das heißt, Kalbung, Laktationsspitze nach 10 Wochen, etwa 10, 12 Wochen, in dieser Zeit solle die Kalbung eben nicht stattfinden, dass wir 10, 12 Wochen später in die heißesten Monate, Juli, August, hineinkommen. Wir haben mal im Jahr 2008, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück, wie man sieht, in Ostfriesland, das ist also im Norden Deutschlands, Otto Walkes ist vielleicht ein Begriff, der kommt von da oben, mal Holstein-Friesenkühe untersucht, 36.000, haben geguckt, wann kalben die denn, wie ist denn die Verteilung der Kalbung. Wir haben also in Deutschland eigentlich keine saisonale Kalbung. Wir sehen die niedrigsten Kalbefrequenzen im Juni, Juli. Wir sehen die heißesten Monate dort oben in den Juli, August. Das bedeutet, die Landwirte haben sich hier schon schrittweise an die maximalen Hitzeperioden angepasst. Und das ist etwas, was wir möglicherweise für unsere Betriebe mal überlegen müssten, ob wir nicht auch zu saisonalen Kalbungen Stück für Stück kommen. Das hätte andere Vorteile. Wir können uns ein bisschen an die Milchpreise anpassen. Wir könnten vor allem aber auch im Nebenerwerb mal Perioden, die Trockenstehperioden haben, in denen es mal Auszeiten für Betriebsleiter gäbe. Und natürlich die Bäuerinnen gleichermaßen. Das könnten durchaus Überlegungen sein, nicht nur im Sinne der Anpassung an Hitzestress, sondern möglicherweise auch zur Kappung von Arbeitsspitzen. Ja, im Bereich der Fütterung, da gibt es eine ganze Menge von Überlegungen und Ansätzen. Das fängt bei sehr einfachen Dingen an, wie zum Beispiel das Angebot von gekühltem Wasser, das deutlich die Thermoregulation unterstützen kann. Das Angebot natürlich vor allem im Sommer von schmackhaftem Futter. Nicht zu unterschätzen die häufige Vorlage von Futter, sodass also das Tier auch bei hohen Temperaturen am Druck bleibt und Futter aufnimmt. Und wir reduzieren die negativen Effekte, die über eine reduzierte Aufnahme von Futter in den heißen Tagen kommt. Und dann kommen dazu so Dinge wie erhöhte Fettgehalte in der Ration, dann kommen bestimmte Vermeidung von unerwünschten Stoffen, aber auch der Zusatz von bestimmten Stoffen dazu. Und da will ich zum Abschluss gleich drei Beispiele zeigen. Das ist jetzt ein Bild, das so ein bisschen den Energieumsatz in der Kuh zeigt. Das klingt und sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Unser Ziel ist es, dass die Energie, die wir über das Futter, die Bruttoenergie, die wir über das Futter an das Tier bringen, die umgewandelt wird in Milch oder beim wachsenden Tier in Fett und in Eiweiß, dass bei diesem Umwandlungsprozess möglichst wenig an Fermentationswärme entsteht. Und wie ein Motor verliert auch die Kuh bei der Umsetzung der Energie aus dem Futter Energie in Form von Wärme. Wir haben so Verluste von etwa 40%. Das heißt, 40% in Abhängigkeit davon, was wir füttern, wie wir füttern, wann wir füttern, wird in Wärme freigesetzt. Im Winter ist das kein Problem, im Sommer ist das ein Problem, weil es natürlich die Körpertemperatur der Kuh erhöht. Das heißt, unser Ziel muss es sein, diese Wärmeentwicklung möglichst zu reduzieren. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch ein paar spannende Ansätze, zum Beispiel natürlich die Vermeidung bestimmter unerwünschter Stoffe, Mutterkornalkaloide. Was machen die? Die vermindern die Hautdurchblutung, indem periphere Blutgefäße, die für die Abgabe von Wärme wichtig sind, engstellen. Das heißt, im Sommer Futter, das mit solchen negativen Effekten versehen ist, hat banale und hat fatale Effekte auf die Temperatur der Tiere. Das zeigt das hier so ein bisschen. Das ist eine Grafik, die ich mag, weil es unheimlich schwer ist, sie zu verstehen, zumindest wenn man sie das erste Mal sieht. Was hier gezeigt ist, ist also die Alkaloidexposition der Tiere auf der einen Achse, hier geht es um Kühe, die Außentemperatur und die Körpertemperatur. Und wenn man also eine Diät hat, und mehr will die Abbildung auch nicht sagen, eine Diät hat, die einen hohen Anteil von Mutterkornalkaloiden hat in der Ration, steigt die Körpertemperatur signifikant ab gegenüber der normalen Ration, signifikant an. Und das hat natürlich negative Effekte, reduzierte Futteraufnahme, reduzierte Leistung, reduzierte Wirtschaftlichkeit. Es wird sehr viel mit Niacin gearbeitet als Zusatzstoff, weil der vor allem im Sommer positiv wirkt über eine erhöhte Hautdurchblutung, Weiterstellung der peripheren Blutgefäße. Und es wird sehr viel experimentiert mit anderen Extrakten, wie Hefe beispielsweise oder Betain, die positive Effekte auf den Pflanzenstoffwechsel haben und positive Effekte auf die Körpertemperatur. Ich wollte nur mal diese drei Beispiele nennen, um zu sagen, da gibt es eine ganze Menge auch auf der Ebene der Fütterung, die wir anpassen können, die wir anpassen sollten in der Zukunft, die wir im Auge haben und die sicher über die Fütterungsberatung auch zu uns gebracht wird. Und damit komme ich und mache ein bisschen Zeit gut für den Christian, damit komme ich zur Zusammenfassung zum Schluss. Zunächst einmal müssen wir ganz klar feststellen, der Klimawandel wird einen erheblichen Einfluss auf den Milchsektor haben, wie auf alle landwirtschaftlichen Erwerbszweige, auf den Milchsektor auch bei uns im Berggebiet. Das heißt, wenn wir diesen Effekten entgegenwirken wollen, müssen wir Anpassungsstrategien nutzen. Das können welche im Bereich des Gesundheitsmanagements sein, ich denke mal zum Beispiel an Impfprophylaxen. Das können Dinge im Bereich des Fruchtbarkeitsmanagements sein, ich habe zum Beispiel angesprochen die Saisonalität der Kalbung. Und es sollten vor allem Anpassungen im Bereich des Fütterungsmanagements sein. Wir werden sicher auch über die Pflanzenzucht Hilfe bekommen, wir werden neue Grassorten zur Verfügung bekommen, die möglicherweise besser geeignet sind, um auch Trockenheiten zu überstehen. Wir werden uns über die Grundfuttergewinnung Gedanken machen müssen und wir werden sicher auch mittel- und langfristig im Bereich der Tierzucht Anpassungsstrategien suchen. Eins ist ganz klar, das ist unbestritten, alle diese Maßnahmen werden zu Kosten führen. Zunächst mal auf der Ebene der Produzenten, Erzeuger, also von den Bauern und Bäuerinnen, aber auch dann auf der Ebene der Verbraucher. Wie hoch die Kosten sind, und das ist für uns der wichtige Punkt im Berggebiet, wird erheblich sich zwischen Regionen unterscheiden. Und die werden in einigen Regionen so hoch sein, wenn wir an Südeuropa beispielsweise denken, dass wir die Milchproduktion da nicht mehr wettbewerbsfähig betreiben können. Für das Berggebiet, und da bin ich gleichermaßen optimistisch grundsätzlich, wird es eher vorteilhaft sein. Ich glaube, dass wir im Grunde eher davon profitieren können, wenn es uns gelingt, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir keine Verdrängung in den höheren Flächen durch andere Kulturen haben. Natürlich kann der Milchbauer zum Obstbauer werden. Problematisch ist es vor allem dann, wenn Obstbau und Obstbauer sich ausweiten in ihren Flächen, in die Berggebiete hinein. Ich habe nichts gegen den Apfel, ich esse ihn gern. Aber wenn wir das Landschaftsbild, wie wir es haben, erhalten wollen, müssen wir zeitig Strategien überlegen. Wir werden mit der Milch selbst konkurrenzfähig bleiben, wenn wir nicht durch eigene Landwirtschaft im Lande verdrängt werden. Es gibt natürlich Alternativen, Kamelmilch möglicherweise, Kamelwollmilch, das ist jetzt eine Alternative für die Prämie, weil ja der Obmann auch irgendwo an den Geräten hängt. Vielleicht ist die Zukunft da, ich hoffe natürlich nicht. Es gibt natürlich andere Alternativen und damit, Christian, danke ich euch herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück ins Studio.